wollen, bis auf wenige Ausnahmen. Und heute hat Alexander Dobrindt gleich mit den nächsten Regelungen zum Asylrecht nachgelegt. Dazu die Nachrichten mit Anke Arndt.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig allein bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Der Bundesrat soll in die Entscheidungen nicht mehr eingebunden werden. Der SPD-Abgeordnete Demir bewertete diesen Beschluss im rbb24-Inforadio als problematisch.
Klar ist, dass im juristischen Sinne sicher was anderes bedeutet, als wenn wir jetzt von sicher sprechen. Ich gehe aber davon aus, dass zum Beispiel die Maghreb-Staaten zum Beispiel für die LGBTIQ-Community nicht sicher ist. Deshalb müssen wir weiterhin klar machen, und das steht auch im Koalitionsvertrag, dass das Recht auf Asyl gelten muss.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Mit Bulgarien würde der Euroraum 21 Länder umfassen. Zuletzt trat im Jahr 2023 Kroatien der Gemeinschaftswährung bei. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein Jahr zu verlängern, und zwar bis März 2027. Darüber entscheiden die Mitgliedstaaten. Mit dem Schutzstatus bekommen Menschen aus der Ukraine einen Aufenthaltstitel, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Sie können hier arbeiten und erhalten Sozialleistungen. Aus Brüssel Matthias Reiche.
Gleichzeitig bereitet sich die EU auf ein Ende der Kampfhandlungen vor. So sollen die Mitgliedstaaten in enger Abstimmung mit den ukrainischen Behörden freiwillige Rückkehrprogramme auflegen. Diese könnten beispielsweise Übergangsfristen vorsehen, in denen die Rückkehrer noch rechtmäßig in einem EU-Mitgliedstaat wohnen und Leistungen beziehen können. Parallel dazu werden die EU-Staaten aufgefordert, gut integrierten ukrainischen Flüchtlingen, die ihren Lebensunterhalt sichern können, eine Möglichkeit zu geben, in einen langfristigen Aufenthaltsstatus zu wechseln.
Die Brücke zwischen Russland und der Halbinsel Krim ist nach Angaben aus dem Kreml nicht einsturzgefährdet. Die russische Führung hat damit Darstellungen der Ukraine widersprochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte gestern von einem Sprengstoffanschlag auf die Brücke gesprochen. Aus Russland hieß es, dass es dort eine Explosion gegeben habe. Das Bauwerk habe aber keinen Schaden genommen. Die Behörden hätten den Straßenverkehr nur kurzzeitig unterbrochen. Über die Brücke versorgt Russland seine Truppen, die in die Südukraine einmarschiert sind. Der neue Bundesdrogenbeauftragte Streeck will sich stärker um Suchtgefahren kümmern, die bei Kindern und Jugendlichen als Folge der Digitalisierung entstehen. Minderjährige würden viel Zeit im digitalen Raum verbringen. Dabei zeige sich immer öfter eine problematische Mediennutzung, sagte der CDU-Politiker. Dem setze die Politik aber bisher nichts entgegen. Nötig seien mehr Schutz sowie Beratungs- und Hilfsangebote, so Streeck. Der Betrieb auf der Berliner U-Bahn-Linie U3 bleibt vorerst unterbrochen. Wie die BVG mitteilte, muss der Schaden noch genau analysiert werden. Dafür muss die Tunneldecke freigelegt werden. Seit gestern ist deshalb auch die Spichernstraße für den Autoverkehr gesperrt. Verlässliche Aussagen zum Betrieb der U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seien frühestens nach Pfingsten möglich, hieß es. Im besten Fall könnte die U-Bahn nächste Woche wieder durchfahren. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Laut BVG wurden die Schäden durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend wolkenreich mit einigen Schauern und Gewittern, örtlich auch mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die aktuellen Temperaturen Berlin-Spandau, Eiskeller 22 Grad, Berlin-Marzahn 24, Wittstock-Dosse 17 und Guben 28 Grad. Nachts abziehende Schauer, Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Und morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer oder kurze Gewitter bei etwa 23 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Das Bundeskabinett hat heute weitere Verschärfungen beim Asylrecht beschlossen. Künftig will die Bundesregierung selbst bestimmen können, welche Staaten als sogenannte sichere Herkunftsländer gelten. Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio mit weiteren Informationen.
Es geht um eine geplante Reform von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU. Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden. Opposition und Flüchtlingsorganisationen werfen der Regierung deshalb vor, mit dem Gesetzentwurf die Bundesländer umgehen zu wollen. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Das ginge, wenn Menschen dort weder Verfolgung noch Gewalt drohen. Betroffene müssten das in Einzelfällen dann erst nachweisen. Außerdem soll mit dem Gesetzentwurf die Pflichtverteidigung durch einen Anwalt für Menschen, bei denen Abschiebehaft oder Ausreisegewahrsam angeordnet wurde, wieder abgeschafft werden. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag.
Und wenn der Bundestag zustimmt, dann kann die Bundesregierung künftig selber festlegen, was sichere Herkunftsländer sind. Und zwar ohne Bundestag und Bundesrat. Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Der Motor soll wieder anspringen und dafür will die Bundesregierung Impulse setzen mit Steuererleichterungen, die heute beschlossen wurden, und auch der Förderung von Elektroautos. Die Grünen in der Opposition befürchten, dass durch die Steuersenkungen das Geld in den Kommunen knapp wird, und sie fordert deshalb einen Ausgleich für die Kommunen. Heute hat der Bundestag in erster Lesung über den schwarz-roten Gesetzentwurf debattiert. Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio mit einem Zwischenruf.
Journalisten neigen bekanntlich mehr zu Kritik als zu Lob, was insofern wichtig ist, als Medien auch ein kritisches Gegenüber zur Politik sein sollen. Und weil auch Gutes mit Hilfe von Kritik meist noch besser werden kann. Dies vorausgeschickt ist die Frage, ob das ausreicht, was nun mit dem Investitionsbooster auf den Weg gebracht wurde, eindeutig zu beantworten: Nein, es reicht nicht. Die deutsche Wirtschaft ist in einer tiefen Krise, was mit hohen Steuern und Abgaben zusammenhängt, den hohen Energiekosten und vor allem der überbordenden Bürokratie. Von geopolitischen Herausforderungen, Stichwort Verteidigung, Stichwort Zölle, ganz zu schweigen. Und trotzdem soll diesmal das Lob im Vordergrund stehen. Denn die steuerlichen Entlastungen von Schwarz-Rot sind richtig und können einen Beitrag zur dringend erforderlichen Wende in der Wirtschaft leisten. Erstens, weil die Wirtschaftskrise nicht mehr ignoriert wird. Der Vertrauensverlust in der deutschen Wirtschaft hatte auch damit zu tun, dass die Klagen der Unternehmen von führenden Vertretern der Ampelkoalition ignoriert oder sogar abgetan wurden. Der Satz von Olaf Scholz, die Klage sei der Gruß des Kaufmanns, hat tiefe Spuren hinterlassen. Zweitens, es ist richtig, dass jetzt zunächst einmal Investitionen gefördert werden. Investitionen bewegen die Konjunktur. Stärker sogar als der Konsum. Wenn die verbesserten Abschreibungen helfen, die Investitionsschwäche zu überwinden, sorgt das schneller für Wachstum als andere Maßnahmen. Und die verstärkten Abschreibungen sind ein starker Anreiz, weil die Unternehmen die Kosten, zum Beispiel für neue Maschinen oder E-Autos, zeitnah absetzen können, was die Steuerlast senkt. Drittens, die Senkung der Körperschaftssteuer kommt zwar etwas spät, es soll damit erst 2028 losgehen, aber die Entscheidung ist ein wichtiges Signal für alle, die jetzt überlegen zu investieren. So kann langsam wieder Vertrauen in die Verlässlichkeit der Wirtschaftspolitik aufgebaut werden. Nochmal, reicht das? Nein, aber es ist ein guter Anfang, um für einen Stimmungswechsel in der deutschen Wirtschaft zu sorgen. Und das darf ausnahmsweise auch mal gelobt werden.
Das war der Zwischenruf, der Kommentar im RBB 24 Inforadio heute von Hans-Joachim Viehweger aus dem Hauptstadtstudio. Die Verkehrssenatsverwaltung will den Radweg auf der Kantstraße in Berlin wieder abschaffen. Er war als sogenannter Pop-Up-Radweg unter der Verkehrssenatoren der Grünen während der Pandemie eingerichtet worden. Zwischen der Wilmersdorfer Straße bis kurz hinter den Saviniplatz ist die Straße momentan noch so aufgeteilt. Links die Spur für die Autos, dann kommt ein Parkstreifen und rechts zum Bordstein der Radweg. In Zukunft sollen die Autos wieder am Bordstein parken. Links bleibt die Autospur und die zweite Spur wird dann eine Busspur, wo man auch mit dem Rad fahren darf. Das Ganze, so die Verkehrsverwaltung, damit die Feuerwehr besser mit der Drehleiter an die oberen Etagen mancher Wohngebäude herankommen kann, falls das mal nötig wird. Dieses Einsatzfahrzeug braucht Platz. Jubelt die Feuerwehr jetzt? Manuel Barth ist Sprecher der Gewerkschaft der Feuerwehr in Berlin und Brandenburg und er sagte im Gespräch heute Nachmittag:
Na, jubeln ist zu viel gesagt. Also es gibt ja auch genug Argumente, warum man sagt, es ist gut, da einen Radweg zu haben. Aber was einfach Fakt und wahr ist, dass die Situation, die Problematik jetzt aufgelöst ist, eben den zweiten Rettungsweg sicherstellen zu können. Also die Feuerwehr hat jetzt da wieder schnell die Möglichkeit, auch ranzukommen und auch ihren Auftrag zu erfüllen. Insofern ist es erstmal eine gute Nachricht, was man von der Diskussion im Ganzen und dem Herangehen im Ganzen, ja, was man darüber noch denken kann, da kann man auch eine ganze Weile drüber philosophieren.
Ja, dann philosophieren Sie doch mal. Also ich weiß ja so, dass Sie vielleicht auch gerne mal Rad fahren. Was stört Sie an der Diskussion?
Also tatsächlich bin ich in der Stadt super selten mit dem Auto unterwegs und bin viel mit Bahn und aber auch mit dem Fahrrad unterwegs. Mich stört es im Grunde um dieses Wasch mich, mach mich, aber mach mich nicht nass. Ja? Also da muss man einfach mal Klartext reden, so stadtplanerisch ein bisschen größer denken und auch dann einfach mal ganz klar sagen, okay, hier haben jetzt halt keine Autos Platz oder warum können wir keine Parkflächen auf dem Mittelstreifen schaffen oder dergleichen. Also es ist eine aufgeregte Diskussion, die teilweise eine ideologische Färbung hat in jegliche Richtung. Was echt ärgerlich ist, dass es im Grunde genommen Sachen übers Knie gebrochen werden und andere Sachen, die man sich schneller laufend wünschen würde, dauern ewig und 3 Tage. Das ist manchmal auch für den normalen Zuschauer von außen draufschauenden immer sehr schwer erträglich, warum das eine so schnell geht, das andere nicht. Und vor allen Dingen tatsächlich so ein bisschen, erlauben Sie mir diese Flapsigkeit, dieses Gezicke um dieses Thema, sich wirklich konstruktiv zusammensetzen und sagen, hey, da macht Sinn, da macht nicht Sinn. Und ich genieße zum Beispiel diesen Pop-Up-Radweg, wenn man ihn so nennen kann, wenn ich mal Tempelhofer Damm, Mariendorfer Damm lang fahre, auch sehr und bin froh, dass ich mich da nicht unter den PKWs einreihen muss.
Sie hatten eine andere Alternative jetzt genannt, also nicht Radweg abschaffen, sondern gesagt, man könnte ja auch mal überlegen, auf dem Mittelstreifen die Parkplätze einzurichten. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hatte für die Kantstraße vorgeschlagen, den Mittelstreifen so zu befestigen, dass die Feuerwehr dort mit dem Einsatzfahrzeug, mit der Drehleiter hin kann, also die dort aufbauen kann. Der Senat sagt, das ist baulich zu aufwendig. Was sagen Sie?
Naja, an allem ist ein bisschen was dran und nicht zuletzt ist ja auch immer das Thema zum Anleitern an ein Gebäude die Ausladung. Das ist der Abstand zwischen der Hauswand, wo man ran muss, bis zum nächsten Punkt direkt einer Drehleiter die Abstützung. Das ist so dieser Ausladungsmoment. Und wenn es zu weit weg ist von so einer Hauswand, dann wird es schwierig. Selbst wenn ich im Grunde genommen die Abstützung auf der anderen Seite etwas verbreitern kann, ändert das nichts an meiner Ausladungsfähigkeit. Also das ist so eine gewagte Sache. Man muss sich auch eine Einsatzsituation eben dann überlegen, wie die dann aussieht, die Chaosphase. Und wenn ich dann erstmal großartig fummeln, rechnen, rangieren muss, damit ich da einigermaßen rankomme, das ist nicht das, was wir wollen. Das ist dann, ja, und wir können auch nicht immer damit rechnen, dass ortskundige Drehleiterbesatzungen da sind, die genau um die Örtlichkeit wissen, um den Zustand der Berliner Feuerwehr bzw. die Einsatzdichte haben wir ja mittlerweile auch genug erfahren. Insofern kann man da nicht so auf Kante nehmen.
Das war Manuel Barth, er ist Sprecher der Gewerkschaft der Feuerwehr in Berlin und Brandenburg. Wir haben über die Abschaffung des Pop-up-Radwegs auf der Kantstraße gesprochen. Diese Senatsverkehrsverwaltung möchte das. Der Bezirk hat jetzt noch 14 Tage Zeit, Stellung dazu zu beziehen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Aufatmen bei Hertha BSC. Heute am letzten Tag der Nachbesserungsfrist hat der Zweitligist von der DFL die Lizenz für die zweite Liga bekommen. Und darüber möchte ich mit unserem Bundesliga-Moderator Jens-Christian Gußmann sprechen. Jens-Christian, wie viel Zittern war denn im Spiel bei der Lizenz?
Ja, also Irina, Lizenzvergabe und Hertha BSC, dass das eine Hängepartie ist, das ist ja nun nicht wirklich was Neues. Also von daher gibt's Erfahrungswerte und die Verantwortlichen sollten, wie soll ich mal sagen, einigermaßen abgebrüht sein. Allerdings gibt es einen neuen Finanzchef bei der Hertha, Ralf Huschen. Für den ist das schon Neuland. Von daher war da schon so ein kleines Fragezeichen. einerseits. Andererseits hatte sich Huschen auf der letzten Mitgliederversammlung im Mai schon sehr zuversichtlich gezeigt. Ohne konkret zu werden, hieß es damals von ihm, er sehe Licht am Ende des Tunnels und war beim Thema Lizenz überaus optimistisch. Offensichtlich dann heute ja auch zurecht.
Ja, und wie gelang jetzt die Lizenzierung?
Also größter Schuldenbrocken bei der Hertha oder der auf der Hertha lastet, ist die sogenannte Nordic Bond Anleihe. Da geht es um 40 Millionen, die wären im November fällig geworden. Und in einem zweiten Anlauf ist es gestern nun gelungen, den Gläubigern die Zustimmung zu einer Verlängerung abzuringen. Damit nicht genug. Auch der Zinssatz konnte reduziert werden von 10,5%. Da bist du in einem Bereich, wo wir von ziemlich schlechter Bonität reden. Da ist das Ausfallrisiko für die Gläubiger sehr, sehr hoch und entsprechend extra muss dann auch bezahlt werden. Von diesen 10% ist es runtergegangen auf moderate 6,5. Das ist okay und marktüblich, kann man glaube ich sagen.
Wie hoch ist der Hertha Schuldenberg?
Ist nicht ohne. Zum einen gibt es da negatives Eigenkapital von 23 Millionen Euro. Dazu kommen dann nochmal Verbindlichkeiten. Die Höhe so knapp 57 Millionen. Also da bist du schon nicht mehr weit weg vom größten Schuldner in der zweiten Liga. Das ist Schalke. Die liegen sogar bei knapp 100. Das sind alles Beträge, die tickst du gerade in der zweiten Liga. Nicht mal so eben von heute auf morgen sowas dauert.
Wie sehen da jetzt die Hertha-Planungen in Sachen Finanzen aus?
Also mit Huschen scheint mir schon so ein neuer Schwung und vor allen Dingen auch mal ein Ehrgeiz reingekommen zu sein. Er kündigte an, schon in der kommenden Saison einen Nettogewinn erzielen zu wollen. Das wäre ein extrem abrupter Kurswechsel. Rote Zahlen, das ist seit Jahren der Dauerzustand. Sollte das nun klappen mit dem Nettogewinn, kann ich nur sagen, Respekt, Herr Huschen, da machen Sie vieles richtig. Er hat auch ausdrücklich erklärt, sich an diesem Ziel Nettogewinn messen lassen zu wollen. Ich nehme ihn da sehr gern beim Wort und denke dabei auch an das langfristige Hertha-Ziel. Der Verein will nämlich komplett schuldenfrei werden. Und das geht natürlich in der Bundesliga viel schneller als in der zweiten Liga. Darum gibt's auch für die kommende Saison das klare Ziel und vor allen Dingen auch den klaren Auftrag Aufstieg. Rückkehr in die Bundesliga, da sind sich der Trainer Stefan Neidl und der Präsident Fabian Drescher einig. Sie sind da einer Meinung. Vorbereitungsbeginn für die Mannschaft ist übrigens schon wieder in knapp 3 Wochen. Ganz konkret geht es am 23. Juni mit der Vorbereitung auf die kommende Saison los.
Ja, und mit dem anderen Fabian wollen Sie das ja wuppen, ne? Mit dem Rehse.
Ja, und der kostet ja nun auch 3 Euro, glaube ich. Auch seine Vertragsverlängerung dürfte nicht ganz billig gewesen sein. Also von daher, es ist alles schwierig mit den Finanzen und mit den Geldern bei Hertha BSC.
Vielen Dank, Jens-Christian Gußmann. Also Hertha BSC hat die Lizenz für die zweite Liga bekommen von der DFL.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Gebietsweise haben wir Schauer und Gewitter. Am Abend liegen die Werte dann noch bei 17 bis 21 Grad. Also in Schauernähe gibt's Abkühlung. Schauen wir mal, was die Nacht so bietet. 16 bis 13 Grad werden vorausgesagt an Tiefstwerten. Das heißt, es ist recht milde und stellenweise kann auch noch das eine oder andere Gewitter vorbeikommen. Aber ansonsten haben wir dann örtlich doch schon Auflockerungen. Morgen dann etwas Sonne, Wolken und im Verlauf immer noch Schauer oder kurze Gewitter und das bei 21 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle. Sie brauchen bis zu 10 Minuten länger. Vorsicht auf der A15 Richtung Dreieck Spreeau. Spreewald zwischen Cottbus West und Ratzplatz Dubje liegen Gegenstände auf der Fahrbahn auf der linken Spur. In Berlin ist noch der Feierabendverkehr im Gange. Allmählich entspannt sich aber die Lage. Geduld brauchen Sie unter anderem noch auf der A100 Richtung Wedding. Ab Detmolder Straße dauert es 10 Minuten länger. Und auf der A115 stockt es statt einwärts vor der Spanischen Allee. Auch dort sollten Sie ein paar Minuten mehr einplanen. Länger dauert es außerdem rund um den Alexanderplatz, ums Hallische und Schlesische Tor sowie an der Elsenbrücke und der Wohlheidebrücke. Stadtauswärts stockt es unter anderem auf der A113 bis Adlershof, auf der Falkenseer Chaussee, auf der Wollangstraße und der Malchower Chaussee. Marzahn. Der Pyramidenring ist wegen eines Feuerwehreinsatzes zwischen Landsberger Allee und Frank-Zappa-Straße voll gesperrt. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 17.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Die Grünen sind nicht mehr in der Regierung, aber über den Bundesrat, also die Länderkammer, können sie noch mitreden. In der Asylpolitik sehen sie jetzt aber, dass die Union mithilfe der SPD Stück für Stück die Regeln so ändert, wie es mit den Grünen nicht möglich gewesen wäre. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig allein bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hatte zuletzt mehrfach verhindert, dass diese Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr zu verlängern. Dieser soll dann bis März 2027 gelten. Damit können Menschen aus der Ukraine ohne ein Asylverfahren einen Aufenthaltstitel erhalten. Sie haben damit auch die Möglichkeit zu arbeiten und Sozialleistungen zu beziehen. Ob der Schutzstatus verlängert wird, entscheiden die Mitgliedstaaten. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der EU etwa 4,3 Millionen Ukrainer in die EU gekommen, 1,2 Millionen davon nach Deutschland. Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle inzwischen die nötigen Kriterien dafür, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Ein historischer Augenblick für Bulgarien, so die Kommission. Auf der Grundlage des positiven Berichtes sollen die Mitgliedstaaten im Juli endgültig über Bulgariens Beitritt zum Euroraum entscheiden, der dann Anfang kommenden Jahres wirksam würde. Kommissionschefin Ursula von der Leyen gratulierte auf X und erklärte, Bulgarien sei der Einführung des Euro einen Schritt näher gekommen. Das bedeutet mehr Investitionen und mehr Handel mit den Partnern im Euroraum sowie mehr Stabilität und Wohlstand für die bulgarische Bevölkerung.
Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro. Finanzminister Klingbeil spricht von einem Wachstumsbooster. Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Impulse für die schwächelnde Wirtschaft soll auch der zweite Teil des milliardenschweren Paketes bringen. Die Regierung will die Körperschaftssteuer schrittweise senken, und zwar ab dem Jahr 2028 von jetzt 15% auf nur noch 10%. Im Jahr 2032. Das soll den Unternehmen Planungssicherheit geben und den Standort Deutschland attraktiver machen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetzentwurf noch zustimmen.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren, aber auf einem Flächenland wie Brandenburg sei so ein Plan nicht einfach umzusetzen, sagt der Verbandssprecher Veri Antenne Brandenburg vom RBB. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen wie etwa die Prignitz oder die Uckermark. Union und SPD im Bund haben das Hausarztmodell vereinbart. Die Koalition erhofft sich davon ein effizienteres Gesundheitssystem mit geringeren Kosten. Der neue Bundesdrogenbeauftragte Strieck will sich stärker um Suchtgefahren kümmern, die bei Kindern und Jugendlichen als Folge der Digitalisierung entstehen. Minderjährige würden viel Zeit im digitalen Raum verbringen. Dabei zeige sich immer öfter eine problematische Mediennutzung, sagte der CDU-Politiker. Dem setze die Politik aber bisher nichts entgegen. Nötig seien mehr Schutz sowie Beratungs- und Hilfsangebote, so Strick. Fahrgäste im Fernverkehr müssen sich in Berlin in den kommenden 4 Wochen auf Einschränkungen einstellen. Von Freitag bis zum 4. Juli halten Fernzüge nicht am Bahnhof Zoologischer Garten und am Ostbahnhof. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Grund sind Sanierungsarbeiten an Oberleitungen, Schienen und Brücken. Dafür müsse ein Gleis auf der Strecke der Stadtbahn gesperrt werden. Die Fernzüge werden innerhalb Berlins deshalb durch den Nord-Süd-Tunnel umgeleitet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend wolkenreich mit einigen Schauern und Gewittern, örtlich auch mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 22 Grad, in Marzahn 24, in Neuruppin 18 und in Frankfurt-Oder 26 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bei etwa 23 Grad. Die Zeit 17.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die Weisung an die Bundespolizei bleibt, wenn sie Menschen ohne gültige Einreisepapiere an der Grenze aufgreift, also zum Beispiel auch in Frankfurt, oder soll sie ihnen die Einreise verweigern, selbst wenn jemand Asyl beantragen möchte. Das gilt bis auf wenige Ausnahmen. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte ja im Eilverfahren festgestellt, dass die Bundespolizei mit dieser Praxis der Zurückweisungen gegen EU-Recht verstößt. Die Union, Kanzler und Innenminister bleiben aber dabei. Was sagt die SPD? Ich habe vorhin mit dem Berliner SPD-Bundestagsabgeordneten Hakan Demir gesprochen. Er ist Mitglied im Innenausschuss und dort musste heute Bundesinnenminister Dobrindt Rede und Antwort stehen. Und ich wollte von Hakan Demir wissen, welche Fragen er denn an den Minister hatte.
Also die Fragen, die Herr Dobrindt bekommt, sind die Fragen, die er seit Montag erhält, vor allem auch von der Opposition. Wir haben ja als Sozialdemokratie klargemacht, dass wir Gerichtsbeschlüsse ernst nehmen müssen und das ist auch tatsächlich unsere Linie in der Sache.
Was heißt ernst nehmen? Also jetzt im Einzelfall dieses Dublin-Verfahren durchführen und warten, dass andere Gerichte ähnliche Klagen noch einmal so bescheiden wie das Berliner?
Also im Koalitionsvertrag haben wir uns ja darauf verständigt, dass wir sagen, diese Zurückweisungen sind möglich, sollten allerdings in Abstimmung mit anderen Ländern stattfinden. Und wenn wir uns den Gerichtsbeschluss angucken, sehen wir, dass das bei den 3 somalischen Asylsuchenden nicht passiert ist. Und das ist natürlich ein Punkt, auf den wir dann auch bestehen müssen. Wir wissen natürlich und können das auch nachvollziehen, dass man sagt, das sind jetzt nur 3 Fälle. Es ist eine Einzelentscheidung. Wir haben aber natürlich den Eindruck, dass das auch eine Ausstrahlungswirkung hat, weil in dem Gerichtsbeschluss auch die Argumentation des Innenministers aufgegriffen worden ist, dass man sagt, dass deutsches Recht, also in dem Fall Asylgesetz, nicht über dem Unionsrecht steht und auch hilfsweise die Argumentation, dass es eine Notlage in Deutschland gibt, die wurde auch vom Gericht zerpflückt, will ich jetzt hier mal sagen. Deshalb hat das eine Ausstrahlungswirkung auch auf alle anderen Fälle.
Ja. Das heißt jetzt Ausstrahlungsauswirkung. Was sagen Sie da? Der Innenminister sollte, bis das geklärt ist, erst einmal diese Anweisung zurücknehmen? Oder was sagt die SPD?
Also die Vermutung ist natürlich, dass auch andere Fälle jetzt bei den Verwaltungsgerichten ankommen werden. Und da muss man natürlich ganz genau jetzt hinschauen, wie wir damit umgehen. Ich gehe jetzt davon aus, weil es auch 3 Richterinnen und Richter waren, die über 30 Seiten geschrieben haben, um ihre eigene Argumentation da voranzubringen, dass das schon eine gute Argumentation ist. Und ich befürchte persönlich, dass wir tatsächlich mehrere andere Fälle haben werden, die wir dann vor Gericht verlieren werden. Und das sollte natürlich nicht so sein.
Sie weichen jetzt so ein bisschen aus. Also was fordern Sie denn jetzt von der Union? Also, dass diese Anweisung erstmal zurückgenommen wird? Oder was wollen Sie von Bundesinnenminister oder wollen Sie gar nichts von ihm?
Ja, die Ausgangslage ist ja, wie gesagt, schon seit Tagen und Wochen. Wir als SPD sagen, wir wollen, dass es europarechtskonform gemacht wird. Die Zurückweisungen, die stattfinden und jetzt in dem Fall am 9. Mai stattgefunden haben bei den 3 somalischen Asylsuchenden, das bedeutet, dass man in Abstimmung mit Polen oder mit den anderen angrenzenden Ländern das macht und dass da Dublin III auch eingehalten werden muss. Das heißt, die Personen, die Asyl rufen, dass dort dann auch an der Grenze die Zuständigkeit geklärt wird. Wer ist eigentlich zuständig für diese Asylsuchenden? Auf das verweisen wir immer wieder. Und das ist auch die Rechtslage, die wir gerade sehen.
Aber müsste da jetzt nicht mal langsam Ihr Vizekanzler von der SPD, Lars Klingbeil, ich glaube, der ist auch noch Parteivorsitzender, sollte der nicht jetzt mal langsam in die Spur gehen? Also der Kanzler sagt ja, die Kommunen müssen vor Überforderung geschützt werden. Die Bundesregierung trete an für Sicherheit und Ordnung. Und da werden ihm wahrscheinlich auch viele zustimmen. Was muss jetzt der Vizekanzler unternehmen?
Ich würde das mal die Argumentation der Notlage als Mythos bezeichnen. Also es ist gerade nicht so, dass unser Staat gar nicht funktionsfähig ist. Das ist ja teilweise die Argumentation, die von einigen Politikerinnen und Politikern angebracht wird. Das würde ich erstmal so nicht sehen. Die Zahl der Geflüchteten geht ja auch runter. Und zwar nicht seit Mai dieses Jahres, sondern schon im vergangenen Jahr. Deshalb ist diese Argumentation gar nicht aufrechtzuerhalten, dass der Staat gerade nicht mehr funktionsfähig ist. Und darauf verweisen ja einige Politikerinnen und Politiker. Das sehe ich nicht so.
Jetzt hat das Kabinett heute auch noch beschlossen, dass die Einstufung sicherer Herkunftsstaaten durch die Bundesregierung vorgenommen werden kann. Der Bundesrat ist also draußen. Wie finden Sie das?
Ja, das ist eine sehr, sehr alte Debatte. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Zahl der Geflüchteten sinken soll. Und das ist ein Instrument dabei. Das muss man jetzt nochmal im Parlament auch besprechen. Klar ist, dass im juristischen Sinne sicher was anderes bedeutet, als jetzt, wenn wir jetzt von sicher sprechen. Ich gehe aber davon aus, dass zum Beispiel die Maghreb-Staaten nicht für alle Menschen in diesen Ländern, zum Beispiel für die LGBTIQ-Community, nicht sicher ist. Deshalb müssen wir weiterhin klar machen, und das steht auch im Koalitionsvertrag, dass das Recht auf Asyl gelten muss. Und das werden wir auch dann hier im Parlament so klar machen.
Das war Hakan Demir, der Bundestagsabgeordnete, sitzt für die SPD im Innenausschuss. Wir haben über die Verschärfung des Asylrechts gesprochen. Eigentlich wollte ja Brandenburgs Landesregierung ganz viel für die Bildung tun. Das ist auch notwendig, denn die Schulen in der Mark sind finanziell in der Bredouille. Aber es wird nicht besser. Die Landesregierung legt jetzt die Axt an, besonders bei der Förderung von benachteiligten Schülern wird gekürzt. Unsere Reporterin Annette Kufner hat sich das angeschaut.
Damaris Kim macht sich Sorgen. Ihr Sohn ist Schüler an der Grundschule Golzen. Und weil er ohne rechte Hand geboren wurde, ist er auf Hilfe angewiesen.
Wenn die Lehrer einfach keine Zeit mehr haben, sich um das einzelne Kind zu kümmern, muss er sehen, wie er klarkommt. Und er ist erst 6, er ist erste Klasse. Und da mache ich mir dann schon ein bisschen Gedanken, wie das funktionieren soll.
An der Grundschule Golzen lernen 250 Kinder. 40 von ihnen haben einen gesetzlichen Förderanspruch. Dennoch kann die Schule künftig pro Woche nur noch 15 Förderstunden anbieten. Damaris Kim fühlt sich betrogen. Von der Landesregierung.
Die Kinder haben ja ein Recht auf Förderung, das ist gesetzlich verankert. Und wenn man den Lehrern aber dann jede Möglichkeit nimmt, dieses Gesetz umzusetzen, hat man indirekt dem Kind das Recht auf Förderung wieder genommen.
Der Grund für die Streichung: In Zukunft sollen Förderstunden nicht mehr nach der Zahl förderbedürftiger Kinder, sondern pauschal nach Größe der Schule vergeben werden, erklärt Gewerkschafter und Förderschullehrer Manuel Pape.
Bisher hatte jedes Kind, das einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat, einen Anspruch auf eine bestimmte Anzahl an Förderstunden in der Woche. Und das ergab sich für eine Schule: Wenn ich so und so viele Kinder mit Förderbedarf habe, habe ich so und so viele Stunden. Dieser Faktor wurde jetzt weggenommen und wurde auf eine Schule umgelegt. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Pauschalbetrag. So und so viele Kinder hast du in einer Schule. Das heißt, es ergeben sich so und so viele Förderstunden.
Für Schulen mit vielen förderbedürftigen Kindern ein Riesenproblem, sagt Pape.
Bei uns ist es hochdramatisch. Also uns fehlen dann jetzt über Nacht 50 Stunden.
Die Kürzungen bei den Förderstunden treffen die Schulen zusätzlich. Wegen des knappen Budgets will die Landesregierung trotz wachsender Schülerzahlen auch an Lehrerstellen streichen. Außerdem sollen alle Lehrer mehr arbeiten. Vom Bildungsminister nur ein schriftliches Statement dazu. Die Maßnahme sei zeitlich begrenzt. Ziel sei es, Personalkapazitäten zu gewinnen, vor allem für Schulen mit hohem Lehrkräftebedarf. Die Haushaltsverhandlungen seien außerdem noch nicht abgeschlossen. Ob die Landtagsmehrheit aus SPD und BSW noch umlenkt, ist unklar. Im Landtag angekommen sind die Sorgen der Menschen jedenfalls, sagt Falk Peschel, der bildungspolitische Sprecher des BSW.
Ich habe jetzt heute Morgen zuletzt mit einer Schulleiterin zu diesem Thema telefoniert. Da ist mir das auch noch mal in dieser Deutlichkeit nahegebracht worden, wie die Situation an den Schulen sich aktuell darstellt.
Für Damaris Kim steht fest, wenn die Kürzungen an der Grundschule ihres Sohnes bleiben, können die Lehrkräfte den förderbedürftigen Kindern nicht mehr gerecht werden. werden.
Dann sollte man doch einfach sagen, wir löschen das Gesetz, in dem steht, dass die Kinder ein Recht auf Förderung haben. Das wäre ehrlich, aber von hinten rum zu sagen, wir streichen alle Stunden, empfinde ich als unehrlich und als Betrug.
Brandenburg, kurz bei der Bildung, vor allem bei der Förderung von benachteiligten Schülern, wird gespart.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Rund 50 Billionen Euro, also gut 100 Mal der Bundeshaushalt, so viel Anlagevermögen verwalten die Menschen, die diese Woche in Berlin zusammengekommen sind. Super Return heißt das weltweit wichtigste Treffen von Finanzinvestoren. Die stecken ihr Geld nicht nur in Start-ups, sondern zunehmend auch in Pflegeheime, Mietwohnungen, Landwirtschaftsbetriebe und Schulimmobilien. Und daran gibt es Kritik. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
Vor dem Hotel Interconti gibt es in diesen Tagen Protest. Hier findet die Konferenz Super Return statt, das heißt so viel wie Super Rendite. Der Gewerkschaft Verdi, der Bürgerbewegung Finanzwende, dem Deutschen Mieterbund und der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft sind die Finanzinvestoren ein Dorn im Auge, jedenfalls wenn sie in Bereiche der Daseinsvorsorge investieren. Reiko Wöllert ist Landwirt in Thüringen. Er berichtet, dass Konzerne wie Aldi oder die Münchner Rück im großen Maßstab landwirtschaftliche Betriebe kaufen. Er vermutet:
Die machen das nicht, um selber Landwirtschaft zu betreiben, sondern entwickeln das als einen Betriebszweig, was halt dazu führt, dass die Bodenpreise steigen, dass die Pachtpreise steigen und dass das für sowohl für bäuerliche Betriebe als auch für die regional verankerten Großbetriebe, die wir im Osten ja ganz viel haben, zunehmend schwerer wird, sich am Markt zu behaupten.
Die Landwirte haben Schwierigkeiten, an Flächen zu kommen. Deshalb hat die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ein Bürgerbegehren initiiert, nachdem Agrarbetriebe nur noch innerhalb der Branche verkauft werden sollen. Auch für Pflegeheime, Krankenhäuser und Arztpraxen interessieren sich Finanzinvestoren. Silvia Bühler von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisiert das. Die Großanleger würden die Mitbestimmung behindern.
In den großen kommerziellen Pflegeheimketten gibt es bis auf wenige Ausnahmen keinen Schutz der Beschäftigten durch Tarifverträge. Die wir haben, müssen wir in großen Konflikten durchsetzen.
Außerdem leidet die Qualität der Pflege, weil Finanzinvestoren aus Kostengründen Personal einsparen würden, sagt Bühler. Auch wenn große Anlagefirmen in Wohnungen investieren, gibt es Kritik. Weil sie hohe Renditen anstreben, treibe das die Mieten in die Höhe, klagt Franz Michel vom Deutschen Mieterbund. Das betreffe vor allem ärmere Haushalte.
Ein Fünftel aller aktuellen Sozialwohnungen, wir haben ungefähr 1 Million Sozialwohnungen, also 250.000, sind in der Hand dieser Konzerne und auch einen hohen Anteil an ehemaligen Sozialwohnungen.
Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln zufolge gibt es aber auch Vorteile, wenn Finanzinvestoren in Wohnungen oder Pflegeheime investieren. Ohne sie würde es viele Bauprojekte gar nicht geben. Als die Zinsen gestiegen sind, haben sich viele Finanzinvestoren aus Deutschland zurückgezogen. Das habe die Krise beim Wohnungsbau noch verstärkt, so die Studie. Nun kommen die Investoren zurück, hat Isabella Chacon von der Immobilieninvestmentsparte der französischen Bank PNB Paribas beobachtet.
Das ist ein Trend, den sehen wir jetzt seit 3-4 Monaten. Natürlich auch angetrieben durch die neue Regierung, durch den Koalitionsvertrag, durch das Infrastrukturpaket, die sich sehr für Deutschland interessieren, die insbesondere das Thema Wohnen Deutschland sehr im Fokus haben.
Vor allem teure Neubau- und Modernisierungsprojekte werden oft von Finanzinvestoren getragen. Denn das nötige Geld könnten öffentliche oder gemeinnützige Träger nicht aufbringen.
Das war der Bericht unserer Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Man sieht's auf dem Niederschlagsradar, dass da doch einiges runterkommt, ob jetzt im Süden, im Norden oder in der Mitte unserer Region. Inwieweit da Starkregen und Hagel dabei ist, kann man nicht so richtig sehen, aber ganz schön viel an Regen kommt darunter. In der Nacht haben wir zu Beginn noch weitere Schauer und auch noch Gewitter. Dann gehen die Temperaturen runter auf 16 bis 13 Grad. Wir haben jetzt schon etwas eine Abkühlung dort, wo es regnet. 20 bis 24 Grad sind jetzt angegeben.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stockender Verkehr an einer Baustelle. In Berlin wird es allmählich ruhiger. Etwas Geduld brauchen Sie noch unter anderem auf dem Stadtring in Richtung Wedding. Ab Detmolder Straße aktuell 10 Minuten plus. Auf der A115 stockt es stadteinwärts vor der Spanischen Allee. Auch da sollten Sie ein paar Minuten mehr einplanen. Länger dauert es außerdem rund um Alexanderplatz, Hallisches und Schlesisches Tor, auf der Rudolf-Röhl-Allee sowie an der Elsenbrücke und der Wohlheidebrücke. Stadtauswärts stockt es unter anderem auf der A113 bis Adlershof. auf der Falkenseer Chaussee und auf dem Fürstenwalder Damm. Marzahn, der Pyramidenring, ist wegen eines Feuerwehreinsatzes zwischen Landsberger Allee und Frank-Zappa-Straße voll gesperrt. Bei der S-Bahn werden ab 22 Uhr etwa Busse eingesetzt. Betroffen sind die S2 zwischen Blankenfelde und Marloh, die S7 zwischen Zoologischem Garten und Grunewald und die S9 zwischen Zoologischem Garten und Olympiastadion. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
Es wird 17.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Wie kriegt man es hin, Migration zu steuern? Die Union hat sich mit der SPD im Koalitionsvertrag auf ein strengeres Asylrecht geeinigt und der Bundesinnenminister hat gleich nach Amtsantritt losgelegt und sich heute am Kabinettstisch das Okay für eine weitere Regelung geben lassen. Die Nachrichten dazu mit Anke Amt.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden. Opposition und Flüchtlingsorganisationen werfen der Regierung deshalb vor, mit dem Gesetzentwurf die Bundesländer umgehen zu wollen. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag.
Afghanische Ortskräfte können kein Einreisevisum für Deutschland einklagen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. Die Bundesregierung dürfe nach ihrem Ermessen in jedem Einzelfall entscheiden. Das Gericht lehnte damit die Klage eines Afghanen ab, der angab, unter den Taliban gefährdet zu sein. Die vorige geschäftsführende Bundesregierung aus SPD und Grünen hatte zuletzt mehrere Aufnahmeflüge organisiert. Das hatte die Union kritisiert. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein Jahr zu verlängern, und zwar bis März 2027. Darüber entscheiden die Mitgliedstaaten. Mit dem Schutzstatus bekommen Menschen aus der Ukraine einen Aufenthaltstitel, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Sie können hier arbeiten und erhalten Sozialleistungen. Aus Brüssel Matthias Reiche.
Gleichzeitig bereitet sich die EU auf ein Ende der Kampfhandlungen vor. So sollen die Mitgliedstaaten in enger Abstimmung mit den ukrainischen Behörden freiwillige Rückkehrprogramme auflegen. Diese könnten beispielsweise Übergangsfristen vorsehen, in denen die Rückkehrer noch rechtmäßig in einem EU-Mitgliedstaat wohnen und Leistungen beziehen können. Parallel dazu werden die EU-Staaten aufgefordert, gut integrierten ukrainischen Flüchtlingen, die ihren Lebensunterhalt sichern können, eine Möglichkeit zu geben, in einen langfristigen Aufenthaltsstatus zu wechseln.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Mit Bulgarien würde der Euroraum 21 Staaten umfassen. Zuletzt trat im Jahr 2023 Kroatien der Gemeinschaftswährung bei. Der neue Bundesdrogenbeauftragte Streeck will sich stärker um Suchtgefahren kümmern, die bei Kindern und Jugendlichen als Folge der Digitalisierung entstehen. Minderjährige würden viel Zeit im digitalen Raum verbringen. Dabei zeige sich immer öfter eine problematische Mediennutzung, sagte der CDU-Politiker. Dem setze die Politik aber bisher nichts entgegen. Nötig seien mehr Schutz sowie Beratungs- und Hilfsangebote, so Streeck. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8.630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr 2023. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es, wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auch fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Verband im Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und im daraus folgenden Gazakrieg. Fahrgäste im Fernverkehr müssen sich in Berlin in den kommenden 4 Wochen auf Einschränkungen einstellen. Von Freitag an bis zum 4. Juli halten Fernzüge nicht am Bahnhof Zoologischer Garten und am Ostbahnhof. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Grund sind Sanierungsarbeiten an Oberleitungen, Schienen und Brücken. Dafür müsse ein Gleis auf der Strecke der Stadtbahn gesperrt werden. Die Fernzüge werden innerhalb Berlins deshalb durch den Nord-Süd-Tunnel umgeleitet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend wolkenreich mit einigen Schauern und Gewittern, örtlich auch mit Starkregen und Sturmböen. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 22 Grad, in Adlershof 24, in Neuruppin 18 und in Frankfurt-Oder 26 Grad. Nachts abziehende Schauer bei 16 bis 13 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig. Erneut kann es Schauer oder kurze Gewitter geben bei etwa 23 Grad. Die Zeit 17.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die Bundespolizei soll ja Migranten, die sie an der Grenze aufgreift, nicht ins Land lassen, auch jene nicht, die Asyl beantragen wollen. Vor Gericht argumentiert die Bundesregierung mit einer Notlage. Das Verwaltungsgericht Berlin aber sagt, das greift nicht, die Zurückweisungen verstoßen gegen EU-Recht. Der Kanzler aber sagt, wir bleiben bei den Zurückweisungen, man mache das, um die Kommunen vor Überforderung zu schützen. Und das hat uns zur Frage geführt, wie sieht's denn aus in Brandenburg? Sigurd Heinze ist Vorsitzender des Landkreistags Brandenburg. Das ist also der Interessenvertreterverband der 14 Landkreise. Er selbst ist Landrat von Oberspreewald-Lausitz. Er ist parteilos. Und im Gespräch vorhin habe ich ihn gefragt, was denn in seinem Landkreis momentan die größten Herausforderungen sind hinsichtlich der Unterbringung oder auch Integration von Migranten.
Ja, also was Unterbringung angeht, da gibt es ein differenziertes Bild in Brandenburg. Es mag sein, dass beim Land selbst in den Erstaufnahmeeinrichtungen, die sie jetzt dargestellt werden kann, das gilt auch für einige Landkreise in Brandenburg sowie für den unsrigen. Also das ist realisierbar, aber eben noch nicht in allen Landkreisen. Und je näher man an Berlin und an Potsdam in Brandenburg heranrückt, umso schwieriger wird es. Nach wie vor ist das also mit ein Hauptthema. Darüber hinaus muss man natürlich auch die Betreuung absichern, die ärztliche genauso wie eben auch der Anspruch auf einen Kita oder auf einen Schulplatz. Und wir haben natürlich riesige Anstrengungen nach wie vor zu verzeichnen, was Integration angeht. Wir haben ja nicht nur das Jahr 2025 im Blick zu behalten, sondern die Asylherausforderungen und die Notwendigkeiten, den Menschen dann auch entsprechende Unterstützung geben zu können, die gibt es ja schon seit 2014. Wir sind also seit 11 Jahren im Dauerstress und Modus.
Würden Sie das als Notlage bezeichnen?
Also mittlerweile, wir reden ja schon seit mehreren Jahren nunmehr Klartext, denke ich, sind wir in einer Dauernotlage angekommen. Wir haben das auch kaum gestern wieder bekräftigt. Im Brandenburgischen Landkreistag hat es eine erweiterte Vorstandssitzung in Berlin beim Deutschen Landkreistag gegeben. Und da waren wir uns unisono einig, dass die Herausforderungen immens sind. Wir hatten auch einen Vertreter vom Bundesinnenministerium mit zugegen. Und auch den Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Herrn Dr. Sommer, bei uns. Und wir waren uns da durchweg einig, dass wir nach wie vor in einer schwierigen, herausfordernden Situation uns befinden. Und da muss es endlich eine Entlastung geben. Und da ist der Bund derzeitig bereit, dies zu tun. Ja, und die neue Bundesregierung macht das, was sie im Wahlkampf gesagt hat, nämlich handeln und die Grenzkontrollen fortsetzen bzw. noch verschärfen. Und das tragen wir grundsätzlich so mit.
Es geht um eine Steuerung der Migration. Warum ist das mit den Zurückweisungen an der Grenze notwendig? Also was hilft das bei der Steuerung?
Naja, wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt mal Aktion offenes Scheunentor und jeder kann erst mal reinkommen, durchläuft die Verfahren, ob er einen Anspruch auf den ersten Blick hat oder nicht. Und dann schauen wir mal nach mehreren Jahren, kann er denn also auf Dauer hier bleiben? Hat er einen Anspruch auf Integration? Und wird er vielleicht sogar eingebürgert oder aber auch nicht? Einmal hier ist eine Rückführung derzeitig nach wie vor nach der geltenden europäischen, aber auch deutschen Rechtslage schwierig bis fast unmöglich. Und deshalb muss es eine Kontrolle an den Grenzen geben und kann es nicht so sein, dass Menschen, die über keine Ausweispapiere verfügen, beziehungsweise die von vornherein keinen Anspruch auf Asyl haben, erst einmal ins Land kommen und dann nach einem aufwendigen Verfahren nach Jahren vielleicht zurückgeführt werden können oder aber auch nicht, meistens nicht.
Die AfD möchte das Recht auf Asyl abschaffen. Würden Sie auch so weit gehen?
Das ist Quatsch. Also das ist grundgesetzlich verankert. Das resultiert ja auch aus der geschichtlichen Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland, auch aus den beiden Weltkriegen heraus. Und ich glaube, das ist überhaupt gar kein Konsens gesamtgesellschaftlich bei uns in der Bevölkerung. Das Asylrecht abzuschaffen ist kein Thema und tragen wir in keinster Weise mit als Landkreise.
Nun haben Sie Flüchtlingsunterkünfte bei sich und Sie haben in Ihrem Landkreis auch zu tun gehabt mit der Gruppierung Letzte Verteidigungswelle, also Neonazis, Jugendliche, kaum volljährig, die waren da aktiv, haben das Kulturhaus in Altwöbern abgebrannt, auch einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft geplant. Wie gehen Sie damit um?
Na, erst einmal gilt es festzuhalten, bei uns im Landkreis, unsere Einrichtungen waren bisher sicher und sind es weiterhin. Wir haben ja zwei Gemeinschaftsunterkünfte. Dann haben wir Wohnverbünde und die Unterbringung in Wohnungen organisiert. Mehrere hundert Wohnungen haben wir da in der Anmietung. Das läuft eigentlich sehr gut und auch sehr ruhig und planvoll. Von daher haben wir aber natürlich ein besonderes Augenmerk gerade auf die Gemeinschaftsunterkünfte jetzt noch mehr gelenkt, stehen da in Abstimmung mit der Polizei, auch wenn es notwendig ist, mit dem Verfassungsschutz. Und ich denke, wir sind dort mit entsprechenden Sicherheiten auch unterwegs, haben ja auch einen Wachschutz, 24 Stunden am Tag. Also natürlich muss man da genau drauf schauen. Aber das Entscheidende ist ja, was passiert im Umfeld. Und da gibt es ja jetzt neue Erkenntnisse, die nicht nur aufhorchen lassen, sondern die uns auch wachsam werden lassen müssen. Was passiert hier eigentlich hinsichtlich dessen, nicht nur was wir hören und sehen, sondern was geschieht dort teilweise auch im Verborgenen, was geschieht in den sozialen Medien, was geschieht auch in den Schulen. Da muss das Interesse natürlich noch ein höheres und größeres werden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt flächendeckend weder bei uns im Landkreis noch im Süden Brandenburgs hier einen absoluten Rechtsruck gegeben hat und wir jetzt auf verlorenem Posten sind und die Demokratie hochzuhalten nicht mehr in der Lage sein werden. Also auf keinen Fall.
Das sagte Sigurd Heinze, er ist parteiloser Landrat von Oberspreewald-Lausitz und er ist Vorsitzender des Landkreistags Brandenburg. Tesla-Chef Elon Musk hat mächtig gegen Donald Trumps Steuergesetz ausgeteilt und zwar mit drastischer Wortwahl, berichtet aus Washington unser Korrespondent Ralf Borchert.
Es ist nicht das erste Mal, dass Elon Musk Donald Trumps Steuergesetz kritisiert. Ein Maßnahmenpaket, das Trump selbst gern als Big Beautiful Bill, als großes, schönes Gesetz preist. Schon vor einigen Tagen hatte Musk im CBS-Interview gesagt, ich war ziemlich enttäuscht, dieses massive Ausgabengesetz zu sehen. Es erhöht das Haushaltsdefizit und untergräbt die Arbeit des Doge-Teams, so Musk mit Blick auf die sogenannte Abteilung für Regierungseffizienz, die er bis vor kurzem geleitet hat. Das waren noch vergleichsweise zurückhaltende Worte. Jetzt legte Musk nach. Auf seiner Plattform X nannte Musk Trumps Steuergesetz wörtlich eine widerliche Abscheulichkeit. An die Adresse der republikanischen Kongressabgeordneten schob Musk wörtlich nach: Schande über diejenigen, die dafür gestimmt haben. Im November kommenden Jahres werden wir alle Politiker feuern, die das amerikanische Volk verraten haben. Damit bezog sich Musk auf die Zwischenwahlen im November 2026, die erste Chance für die oppositionellen Demokraten, zumindest im Abgeordnetenhaus, die Mehrheit zurückzugewinnen. Musks scharfe Kritik kommt für Präsident Trump zur Unzeit. Gerade hat sein Gesetzespaket das Abgeordnetenhaus mit knapper Mehrheit passiert, jetzt muss der Senat zustimmen. Und dort gibt es auch bei einigen Republikanern Widerstand. Sie fordern Änderungen, etwa Rand Paul, Senator aus Kentucky. Ich wäre sehr überrascht, wenn das Gesetz nicht zumindest in eine gute Richtung modifiziert wird, so Paul. Auch bei einigen anderen Senatoren trifft Elon Musk einen Nerv. Sie fürchten ebenfalls, dass durch mehr Ausgaben, etwa beim Grenzschutz und beim Militär, und gleichzeitige Steuersenkungen die Staatsschulden steigen, statt wie von Trump versprochen sinken. Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Mike Johnson, schoss verbal gegen Elon Musk zurück.
With all due respect, my friend Elon is terribly wrong.
Bei allem Respekt, mein Freund Elon liegt fürchterlich falsch, so Johnson. Er warf Musk vor, nur deshalb sauer zu sein, weil die Steuererleichterungen für die von Tesla gebauten E-Autos wegfallen.
I'll be subsidizing these things.
Und Regierungssprecherin Caroline Leavitt sagte zu den Senatoren, die Trumps Gesetzespaket kritisieren, es ist keine Neuigkeit, dass sie mit der Politik des Präsidenten nicht übereinstimmen. Der Präsident hat ihnen deutlich gesagt, dass sie ihre Fakten nicht beieinander haben. Ob Trump sein Gesetzespaket mehr oder weniger unverändert durch den Senat bringt, oder ob er wesentliche Zugeständnisse machen muss, könnte zur ersten größeren innenpolitischen Machtprobe seiner Amtszeit werden. Und die Stimmung gegen Trump befeuert ausgerechnet der, der bis vor kurzem als sein engster Verbündeter galt, Elon Musk.
Das war unser Korrespondent in Washington, Ralf Borchert.
RBB 24 Inforadio Kultur.
BookTok ist eine Community auf TikTok, in der Bücher empfohlen werden, jenseits klassischer Literaturkritik. Und einige Autorinnen sind dort zu Stars geworden, zum Beispiel Taylor Jenkins Reid. Sie hat gerade ein neues Buch veröffentlicht. ARD-Literaturreporterin Miriam Fendt über das Buch, das auf BookTok heiß empfohlen wird.
Einige wissen es vielleicht, aber ich liebe die Bücher von Taylor Jenkins Reid. Diese Geschichte ist so real geschrieben, dass ich es am Ende überhaupt nicht glauben konnte, dass sie nicht echt war.
Und ich glaube, jeder, der von ihr schon mal ein Buch mindestens gelesen hat, weiß, wie gut ihr Schreibstil ist und ihre ganzen Geschichten. Und man immer das Gefühl hat, man ist ein Teil dieser Geschichte.
Taylor Jenkins Reid kreiert in ihren erfolgreichen Romanen fiktive Zeitkapseln und darin erzählt sie dann popkulturelle Mythen, die auch wahr sein könnten. Das späte Coming-out einer Filmdiva der 50er à la Marilyn Monroe oder die Fleetwood Mac-ähnliche On- und Off-Geschichte einer Band in den 60er Jahren. Vergangene Zeiten, erfunden mit dem Blick des Jetzt. Reid lässt ambivalente und trotzdem starke Frauenfiguren mit ihren männerdominierten Umgebungen und den gesellschaftlichen Tabus jener Zeiten brechen. Dabei denken ihre Protagonistinnen oft das, was Frauen des 21. Jahrhunderts denken würden. Und genau damit scheint die Autorin gerade bei jungen Leserinnen einen Nerv zu treffen.
Heutzutage scheint es ja zumindest so zu sein, dass alles möglich ist. Und ich glaube, dass das manchmal auch schwierig ist und junge Leute sich da etwas verloren fühlen. Und das ist vielleicht dann auch spannend, Geschichten aus anderen Zeiten zu lesen, wo das anders war.
Babette Schröder. Sie übersetzt die Romane von Taylor Jenkins Reid ins Deutsche. So auch ihr neuestes Buch Atmosphere. Darin geht es um die fiktive Astronautin Joan Goodwin, die in den 80ern als eine der ersten Frauen ins Weltall fliegt, sich in einem noch deutlich homophoberen Umfeld in ihre Teamkollegin Vanessa Ford verliebt und später vom Boden aus live zugeschaltet ist, während ihre große, aber eben heimliche Liebe nach einem schwerwiegenden Unfall das beschädigte Space Shuttle alleine zurück in die Erdatmosphäre steuern muss.
Was, wenn Joan über die offene Funkverbindung sagen würde, was sie wirklich denkt? Auf den Telemetriemonitoren kann Joan sehen, dass Vanessa den ersten Schalter betätigt hat, um die Klappen der Ladebucht zu schließen.
Diese technischen Dinge sind interessant. Die stören nicht beim Lesen oder nehmen der Dramatik der Geschichte nichts. Vielmehr versteht man am Ende halbwegs, wie so ein Raumschiff funktioniert.
Reid versucht so vermutlich daran anzuknüpfen, wofür sie ihre Fans feiern. Eine Geschichte so authentisch zu erzählen, dass sie sich fast so liest, als würde man ein Biopic anschauen. Doch so fließend wie in ihren anderen Büchern funktioniert das dieses Mal nicht. Denn obwohl die Liebesgeschichte auf der einen Seite identifikationsstiftend und berührend ist und das Weltraumspektakel auf der anderen Seite Spannung aufbaut, schafft es Reid in Atmosphere nicht, beides stimmig miteinander zu verweben. In den meisten wichtigen Momenten, in denen wir am nächsten an der Figur Joan und ihren Gefühlen dran sind, spielt das Astronautinnenmilieu fast keine Rolle. Oder liegt es daran, dass Reid immer wieder in Erzählklischees rutscht, die das Schicksal der Figuren fast schon vorhersehbar machen? Schade, dass genau jener Roman, der die Atmosphäre im Titel trägt, nicht ganz so gut darin ist, auch eine eigene Atmosphäre spürbar zu machen.
Sagt die Literaturreporterin Miriam Fendt über das neue Buch der BookTok-Erfolgsautorin Taylor Jenkins Reid. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben immer noch mit weiteren Schauern und auch kurzen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen in der Nacht dann minimal 16 bis 13 Grad. Es gibt dann örtlich Auflockerungen am Donnerstag, etwas Sonne, aber dann auch wieder gebietsweise Schauer, kurze Gewitter. Das Ganze bei 21 bis 24 Grad. Michael Castrizos wird Sie nach den 18 Uhr Nachrichten durch die Sendung führen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Auf den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Auch in Berlin wird es allmählich ruhiger. Etwas Geduld brauchen Sie unter anderem noch auf dem Stadtring Richtung Wedding, ab Detmolder Straße aktuell 10 Minuten plus. Auf der A115 stockt es stadteinwärts vor der Spanischen Allee. Sie sollten da ein paar Minuten mehr einplanen. Länger dauert es auch rund um den Tiergarten wegen einer Demonstration. Außerdem am Halleschen und am Schlesischen Tor. Und wir haben soeben eine Gefahrenmeldung reinbekommen. Vorsicht auf der A10, dem südlichen Berliner Ring, Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Rangsdorf und Schönefelder Kreuz liegen Reifenteile über die Fahrbahn verteilt. Länger dauert es außerdem rund um den Tiergarten wegen einer Demonstration und es stockt auf der A113.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. In Deutschland werden die USA nur von 18% der Wählerinnen und Wähler als vertrauenswürdiger Partner angesehen. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend hervor. Ähnlich schlecht wird Israel eingeschätzt. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
Afghanische Ortskräfte können kein Einreisevisum für Deutschland einklagen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. Die Bundesregierung dürfe nach ihrem Ermessen in jedem Einzelfall entscheiden. Das Gericht lehnte damit die Klage eines Afghanen ab, der angab, unter den Taliban gefährdet zu sein. Die vorige geschäftsführende Bundesregierung aus SPD und Grünen hatte zuletzt mehrere Aufnahmeflüge organisiert. Das hatte die Union kritisiert. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro. Finanzminister Klingbeil sprach von einem Wachstumsbooster. Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Das soll den Unternehmen Planungssicherheit geben und den Standort Deutschland attraktiver machen.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg hat kritisiert, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt gehen sollen. Auf dieses Vorhaben haben sich SPD und CDU im Bund geeinigt. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren, sagte KVBB-Sprecher Veri, Antenne Brandenburg vom RBB. Aber in einem Flächenland wie Brandenburg sei das nicht so einfach. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen. Fahrgäste im Fernverkehr müssen sich in Berlin in den kommenden 4 Wochen auf Einschränkungen einstellen. Von Freitag